Ja, guten Morgen. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Ich habe eine Frage an euch. Was passierte vor 2 Wochen in Paris? Wie? Ja, ganz genau. Vor 2 Wochen brannte die Notre Dame in Paris. Viele Menschen waren geschockt davon. In vielen Nachrichten las man davon, von diesem Geschehen. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr wärt jetzt mit der ICE von Paris nach Deutschland oder nach Bonn unterwegs mit einem Freund oder einer Freundin und ihr unterhaltet euch über das, was so in den letzten Tagen in Paris geschehen ist. Vor euch sitzt noch jemand und ihr kommt so ins Gespräch über den Brand in Notre Dame. Er wusste nichts davon, von diesem Brand. Und ihr erzählt ihm alles, was da passiert ist. Alle Details, was ihr so in den Nachrichten, so in Spiegel und Bild.de gelesen habt. Und ihr habt ein gutes Gespräch. Eine angenehme Person. Nur etwas interessant, dass diese Person nichts von dem Brand weiß. So, die Bahn rollt jetzt dem Bahnhof entgegen. Schnell, bevor die anhält, noch etwas googeln, schauen, ob neue Nachrichten über den Brand sind. Ja, hier ist eine neue. Es gibt einen Brandstifter. Ah, auch gleich ein Phantombild. Es ist die Person, die bei dir gegenüber saß. Wo ist sie hin? Sie ist weg. Sie ist schon raus. Was willst du machen? Den Notruf melden? So ähnlich ungefähr erging es auch 2 Jünger in einer Geschichte, die wir uns heute einmal näher anschauen wollen, aus Lukas 24. Aber bevor wir mit dieser Geschichte weitermachen, will ich kurz einmal den Hintergrund erklären. Wie war die politische Lage zu dieser Zeit dieser Jünger? Ganz Israel und die Nachbarn waren unter der Herrschaft der Römer. Jetzt auf einmal kommt das Gerücht auf, dass der König der Juden aus der Wüste kommt. Endlich kommt er. Endlich kommt der, der die Römer bekämpfen wird und uns von der Bedrängnis befreien wird. Aber es ging hier nicht so sehr um den literarischen Begriff König der Juden, so wie sie sich den vorstellten, sondern der König der Juden war der Messias, der Retter und der Erlöser. Viele waren am Anfang, als er aus der Wüste kam, auf seiner Seite und folgten ihm nach. Sie waren voll begeistert von ihm. Doch sie merkten auf einmal, sie hatten eine ganz andere Vorstellung von König der Juden, als er hatte. Viele waren sehr enttäuscht. Und als die Pharisäer, Hohenpriester und Schriftgelehrten es hinkriegten, ihn zu verklagen, waren viele auf ihrer Seite. Weil für vielen war er nicht mehr der König der Juden, der da kommen sollte, sondern ein Verräter. So, jetzt hatten sie ihn gekreuzigt. Jerusalem hatte zu dieser Zeit ungefähr 100.000 Einwohner. Man geht hier von einer Schätzung aus. Bonn hat ungefähr so 350.000. Da habt ihr ungefähr eine Ahnung. Und damals in Jerusalem wussten alle Bescheid, was am Freitag, also vorige Woche Freitag, auf Golgatha passiert war. Also diese 100.000 Einwohner wussten eigentlich alle Bescheid, was da passiert. So, und jetzt der Lukas, der Arzt, schreibt jetzt in seinem Evangelium, wie es jetzt mit dem Jesus weitergeht. Er schreibt auch über die Begegnung, die Jesus mit den Emmaus-Jüngern hatte. Und diese Geschichte aus Lukas 24, 13 bis 35, die wollte ich einmal lesen. Und ja, vor dieser Geschichte haben wir die Geschichte, von wo die Frauen zum Grab kommen, ganz früh morgens, Sonntag, und dem Leib einsalben wollen, kommen hin. Und was finden sie? Ein leeres Grab. Nur noch die Leinentücher. Und sie kommen zurück, sagen den Jüngern, was geschehen ist, dass das Grab leer ist. Und dann fast gleich danach kommt diese Geschichte, die wir uns jetzt einmal lesen wollen. Da steht in Lukas 24, Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige in Jerusalem, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und seine Obersten zum Urteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dieses Leiden und seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und den Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Soweit dieser Text von den Emmaus-Jüngern. Wenn wir jetzt ein wenig weiterlesen, haben wir Jesu Begegnung mit den Jüngern, wo Jesus den 10 Jüngern erscheint und danach die Himmelfahrt. Also wir können sagen, dass Lukas in seinem letzten Kapitel eine Reihe von Menschen aufzählt, die als erstes den auferstandenen Messias begegnen. Und Jesus begegnet diese alle an einem Tag, nämlich an dem Sonntag. Außer der Himmelfahrt war alles also an einem Tag. In unserer Geschichte heute sind es zwei Emmaus-Jünger. Es sind nicht nicht zwei von Jesus seinen 12 Jüngern, aber zwei, die ihn nachfolgten und auch sicher Freunde waren von diesen 12. Diese gehen jetzt zu Fuß von Jerusalem nach Emmaus. Jerusalem liegt an der linken Seite vom Toten Meer. Das ist der unterste See oder der unterste Meer, wenn wir so auf die Israel-Karte schauen. Also an der linken Seite ist Jerusalem. Und Emmaus war jetzt von Jerusalem ungefähr 11 Kilometer noch weiter links, also weiter zum Mittelmeer. So, die zwei Städte waren so zwischen dem Toten Meer und dem Mittelmeer. Und das war ungefähr so 2 Stunden Fußmarsch. Das wäre jetzt ungefähr die Strecke von hier bis zum Bibelseminar BSB in Bornheim oder von hier bis zum Sea Life in Königswinter. Ungefähr die Strecke. Und während sie so unterwegs sind, sie haben ja genug Zeit, 2 Stunden, unterhalten sie sich darüber, was in den letzten Tagen so in Jerusalem geschehen ist. Ich glaube, die werden so richtig diskutiert haben. War das wirklich der König, der da kommen sollte? Warum blieb eigentlich Pilatus nicht einfach auf seine Meinung bestehen, dass er unschuldig war? Warum stieg er nicht vom Kreuz? Er war ja der Messias. Er soll auferstanden sein. Meinst du, er ist auferstanden? Ja, der Engel ist den Frauen beim Grab erschienen und hat denen gesagt, dass Jesus auferstanden ist. Aber wo ist er jetzt nach der Auferstehung hin? Wie wird das jetzt weitergehen? Was werden die Jünger machen? Und so weiter und so fort. So, während diese 2 Jünger sich jetzt darüber unterhalten, was in den letzten Tagen passiert ist, kommt Jesus dazu. Oder besser gesagt, kommt jemand dazu. In Jerusalem war in den letzten Tagen viel passiert und daher können wir auch annehmen, dass viele Menschen angereist waren. Und jetzt, wo die Jünger nach Emmaus gehen, waren viele unterwegs und natürlich auch viele Fremde. Also wir sehen hier, dass Jesus sich den Jüngern selber nahte. Es war nicht ein Engel, den er geschickt hatte, sondern er selbst als Person. Aber die Jünger erkannten ihn nicht. Ihre Augen wurden gehalten oder von etwas zurückgehalten. In Johannes 20, Vers 14 bis 15 lesen wir, als sie dies gesagt hatte, also Maria, das ist die Geschichte, wo Maria am Grab war, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Wir sehen auch hier in dieser Geschichte von Maria, dass sie ihn am Anfang auch nicht erkannte, dass sie ihn am Anfang für jemand ganz anderen hält, für den Gärtner. Nachher erst merkt sie, dass es Jesus ist. Man kann sagen, dass Maria wie auch die Jünger Jesus nicht genau und ganz erkannten. Oder sie wurden nicht voll vertraut, wer diese Person sein könnte. Dieses geschah aber nicht, weil die Jünger so vergesslich waren und ihn nicht erkannten, sondern weil das von Gott so geführt wurde. Vers 17 schreibt dann von Lukas 24, dass Jesus sie fragt: Was redet ihr da eigentlich? Sag mal, was ist das eigentlich für eine Geschichte oder für ein Gespräch, das ihr da führt? Halt, jetzt einmal schön langsam. Wie kann eine Person, die von Jerusalem kommt, nicht Bescheid wissen, was dort geschehen ist? Wie kann man nicht wissen, was da passiert ist? Wie kann man nicht wissen, was in den letzten Tagen, vor 2 Wochen in Paris passiert ist? Die Jünger waren total geschockt. Sie blieben erst einmal stehen, weil sie waren noch in Trauer um ihren Meister, als der Fremde ihnen das fragt. Jesus sagt auch zu ihnen, als er von ihnen Abschied nahm, in Johannes 16, Vers 20, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und das passiert ja nachher auch. Auch Maria trauerte und weinte um ihren Meister. Sie und die Jünger hatten ja schließlich auch Grund dafür zu trauern. Weil es war ja ihr geliebter Dozent von ihrer Doktorarbeit, der vor ein paar Tagen ans Kreuz geheftet wurde. Weil ich glaube, wir würden auch traurig durch die Straßen gehen, wenn unser Lehrer der Uni so märtyrermäßig und unschuldig nach oben drauf ermordet wurde. Und deshalb jetzt auch ganz mit Recht diese Frage von dem Kleopas an diesen Fremden. Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in den letzten Tagen geschehen ist? Wo bist du eigentlich gewesen? Das kann ja nicht sein, dass du nichts davon mitbekommen hast, weil da ist ja so was Einmaliges passiert. Der König der Juden wurde gekreuzigt. Bestimmt haben die Jünger gefragt, sag mal, wo hast du eigentlich gewohnt, dass du das nicht mitgekriegt hast? So ähnlich wäre es wohl auch in Paris gewesen vor 2 Wochen, wenn da ein Fremder gefragt hätte, was ist da eigentlich abgebrannt? Aber der Fremde hier fragt dann nur zurück, was ist passiert? Sie erzählen ihm von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war. Er war mächtig im Werk und Wort vor Gott und seinem Volk. Wir müssen uns hier bewusst sein, dass Jesus lange Zeit in der Wüste war und von der Wüste heraufkam nach Jerusalem. Und unterwegs hat er viele Geschichten erzählt und auch Wunder getan. Über diese Dinge wusste eigentlich jeder Bescheid, was er tat, weil er für viele der lang ersehnte König war, der ihnen von der Unterdrückung der Römer befreien sollte. Auch der Pharisäer Nikodemus bestätigt in Johannes 3, Vers 2, dass er außergewöhnlich war. Er sagt zum Beispiel zu Jesus, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit dir. Wir sehen auch hier, dass das, was Jesus tat, Aufsehen erregte. Und vielen seine Worte und ganz besonders auch Taten bekannt waren. In Apostelgeschichte 2, 22 zum Beispiel lesen wir folgende Worte von Petrus zu den Männern von Israel. Jesus, den Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Soweit der Vers. Sie wussten darum Bescheid, wer Jesus war und was er tat. Die Emmaus-Jünger versuchten, diesen Fremden jetzt auf die Sprünge zu helfen und erzählen, was er alles gemacht hat. Vielleicht erinnert er sich an das Geschehen. Weiter erzählen sie auch, was die hohen Priester und Obersten getan hatten, dass sie Jesus zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Sie wollten ihn einfach wegschaffen und haben ihn dann auf der schrecklichsten Art und Weise umbringen lassen. Die Jünger erzählen dann, dass sie eigentlich im Stillen hofften oder daran geglaubt hatten, dass er Israel von den Römern erlösen würde. Oder sie erhofften oder erwarteten sehnsüchtig, er würde sie erlösen. Wenn wir in Lukas 2 schauen, sehen wir, wie Simon und Hanna den Herrn sahen, nämlich als derjenige, der Jerusalem heil und Erlösung bringen würde. Die Jünger aber sind ohne Hoffnung, dass da noch etwas von Erlösung kommen würde. Weil es sind ja schon 3 Tage her, seit er starb. Und dann kamen eines Morgens noch die Frauen und erzählten uns, dass das Grab leer war. Sein Leib war verschwunden. Und dass sie einen Engel gesehen hatten, der ihnen gesagt hat, dass er lebt. Das brachte sie dann noch total außer Fassung. Sie waren verwirrt oder in Erstaunen geraten. Das sehen wir auch zum Beispiel in den Versen 9 bis 11 von Lukas 24, dass die Jünger das sogar für einen Witz oder ein Geschwätz hielten, was die Frauen da erzählten. Weiter lesen wir dann, dass einige von ihnen zur Gruft gingen, um zu sehen, ob das wirklich stimmt, was die Frauen uns hier erzählen. Petrus und ein anderer Jünger liefen dann zum Grab und fanden es so, wie die Frauen erzählt hatten. Und einer der Emmaus-Jünger, noch mit ein ganz klein wenig Hoffnung, sagt dann, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Bis hier haben die Emmaus-Jünger versucht, den Fremden zu erklären, wer Jesus war und was er so durchgemacht hat. Und dann kommt Jesus wieder zu Wort. Verse 25 und 26. Da spricht Jesus, und er sprach zu ihnen, also Jesus, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Müsste nicht der Christus dieses leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Sie waren unverständig. Sie brauchten ihren Sinn und Verstand nicht, um das zu begreifen, was da eigentlich passiert ist. Weiter spricht es von träge. Das bedeutet eigentlich langsam. Normal wird dieses Wort im positiven Sinn gebraucht. Aber hier ist es im negativen gemeint. Ihre Herzen waren träge. Zu langsam, um das zu verstehen, oder das zu glauben, was geschehen war. Aber das ist menschlich, dass wir nicht alles verstehen werden. Das sehen wir auch, als die Jünger Jesus fragen, ob die Frauen ihre verstorbenen 7 Männer erkennen werden. Und Jesus ihnen antworten, dass sie die Schrift und die Kraft Gottes nicht kennen. Oder als Philippus Jesus bittet, den Vater zu sehen, antwortet Jesus, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich nicht. Wie diese zum Beispiel checken auch die Emmaus-Jünger es nicht, was genau da in Jerusalem geschehen ist. Jesus fragt dann weiter den Jüngern, war das nicht Pflicht oder notwendig, dass Jesus dieses durchmacht? Jesus öffnet ihnen die Augen kurz bevor er zum Himmel fuhr, und da erst verstanden sie die Schrift und Jesu Leben und warum Jesus dies alles durchmachte. Jesus selbst hat einige Male gesagt, dass er leiden und sterben muss und am 3. Tage auferstehen wird. Aber sie haben es nicht verstanden. Dann erklärt Jesus ihnen das Alte Testament hindurch, welche Texte sind, die auf ihn hindeuten. Aus Mose, von den Propheten und so weiter. Und sagt ihnen auch damit, das hättet ihr euch eigentlich schon nachlesen können und auch verstehen müssen. Weil es gibt zum Beispiel Texte wie Psalm 16, 9 bis 11 oder bestimmt hat er auch den Psalm 22 ausgelegt und erklärt oder Jesaja 52 und 53 und so weiter. Und hat bestimmt auch noch einige andere Texte ausgelegt und ihnen erklärt. So, das geschah alles, fast alles unterwegs. So, sie sind jetzt fast zu Hause angekommen, haben nicht gemerkt, dass es so schnell ging. Sie haben ja so sehr erzählt. Jesus tut so, als wollte er jetzt weitergehen, um höflich zu sein. Aber was machen die Jünger? Es ist sicherlich schon gegen Abend und die Jünger laden ihn zum Abendbrot ein. Sicherlich haben die gedacht, besser er bleibt bei uns, bleibt eine Nacht bei uns und reist morgen früh erst weiter, damit er nicht auf der Straße oder in einer Herberge zu Nacht bleibt. Und so können wir auch noch weiter erzählen und zusammen essen. Und diese zwei Jünger luden Jesus freiwillig ein. Es war kein Muss, ihn einzuladen. Auch wir müssen nicht Jesus in unsere Herzen einladen. Das ist ganz freiwillig. Aber wir haben die Freiheit, es zu machen. Ob zwar die zwei Jünger es erst später merkten, wer der Gast war, und sie dafür mit dem Segen belohnt wurden, so werden auch wir belohnt werden, wenn wir Jesus in unsere Herzen aufnehmen. Und als es dann soweit war, dass sie essen würden, versammelten sie sich und legten sich zu Tisch, um zu essen. Es war in einem ganz normalen Haus und es war auch ganz normales Essen. Und als sie so zusammen am Tisch waren, nahm Jesus das Brot und segnete es, brach es und gab es ihnen. Dieses war auch nicht das erste Mal, wo er das getan hat, weil wir sehen es bei der Speisung der 5000, machte er es genauso und beim Abendmahl auch. Jesus reichte ihnen das Brot, um zu essen, und dann merkten sie, wer dieser Fremde in ihrem Haus ist. Es ist Jesus selber. Sie erkannten ihn und zugleich konnten sie ihn nicht mehr sehen. Ob sie da beim Brotnehmen jetzt die Narben von den Nägeln gesehen haben, wissen wir nicht. Aber sie erkannten ihn. Gott hat bis hierher den Jüngern die Augen zugehalten, damit sie Jesus nicht erkannten. Sehr wahrscheinlich war Jesus in Gestalt auch ein klein wenig anders, wie sie ihn kannten. Er hat einen Körper, weil wir sehen, er hatte Narben. Später nahm er auch Speise zu sich. Aber sein Körper ist anders als der der Jünger, weil er konnte zum Beispiel, er erschien leiblich, aber er konnte auch verschwinden. Wie hier zum Beispiel bei den Jüngern. Aber er konnte auch aus geschlossenen Räumen ein- und ausgehen. Oder hier sein oder nach einer kurzen Zeit in Jerusalem oder in ganz anderen Orten erscheinen. Er war kein Geist und erschien auch nicht körperlos. Da sprachen sie unter sich: Brannte nicht unser Herz, als er uns von dem Alten Testament erzählte und es uns erklärte? Und es brannte so sehr, dass sie abends noch den Mut hatten, zurück nach Jerusalem zu gehen und den Jüngern erzählten, was sie erlebt hatten. Ich kann mir so vorstellen, die werden schnell fertig gegessen haben und dann los nach Jerusalem. Oder vielleicht haben sie auch schon nur das Essen eingepackt und beim Gehen gegessen, um schnell nach Jerusalem zu kommen. Ob das jetzt noch 2 Stunden gedauert hat, bezweifle ich sehr. Weil ich glaube, das wird schneller gegangen haben. Weil wir müssen daran denken, dass die Emmaus-Jünger Jerusalem verließen, wussten sie, dass der Leichnam weg war. Aber sie wussten noch nicht, dass Jesus lebt. Und diese Freudenbotschaft, dass Jesus wirklich lebt, wollten sie jetzt diesen Jesus, den Jünger von Jesus, auch mitteilen. Und sie kommen jetzt nach Jerusalem, wo die anderen Jünger, die 10 Jünger versammelt sind, und erzählen diese, die Jünger Jesu, dass Simon Petrus erschienen ist. Er lebt. Er ist wirklich auferstanden. Auch sie erzählen dann, die Jünger von Emmaus, ihr Erlebnis mit Jesus, das sie unterwegs mit ihm hatten und auch nachher beim Brotbrechen. Und somit besaßen jetzt diese Jünger Jesu 3 Zeugnisse von den Frauen, von Emmaus-Jüngern und von Simon Petrus, dass Jesus wirklich lebt. Ich will ja zum Schluss vier Denkanstöße, praktische Denkanstöße uns mitgeben für die Woche. Erstens, wer Jesus sucht, der wird ihn finden. Wer ihn aufnimmt, den wird auch Jesus aufnehmen. Die Jünger haben einen ganz unbekannten Gast aufgenommen und wurden reichlich gesegnet dafür. Wenn wir Jesus aufnehmen, werden wir errettet und er wird uns auch reichlich segnen dafür. Zweitens, so wie die Jünger, können auch wir auf alle unsere Fragen, die wir haben, in der Schrift eine Antwort finden. Falls ihr Fragen habt zu irgendeinem Thema in eurem Leben, in diesem Buch findet ihr alle Antworten. Studiert es durch und ihr werdet Antworten bekommen. Jesus sagt zu den Jüngern, das hättet ihr euch nachlesen können, zum Beispiel. Drittens, die Jünger haben etwas Einmaliges mit Gott erlebt. Wir haben in der Geschichte am Anfang auch etwas ganz Einmaliges in der Bahn erlebt. Sowas erlebt man nicht tagtäglich. Und was machen die Jünger? Sie teilen diese Freude mit anderen, Zeugnis geben, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Das, was wir auch vor der Predigt gemacht haben. Anderen mitteilen, was Gott durch uns in unserem Leben gemacht hat. Und viertens, Jesus lebt. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist also unsere Predigt vergeblich. Dann ist aber auch unser Glaube vergeblich. Das schreibt Paulus in 1. Korinther 15. Wenn er nicht auferstanden ist, dann ist es vergeblich, unser Glaube und unsere Predigt. Jesus lebt wirklich. Und jetzt wollen wir uns einmal selber prüfen, was kann ich in meinem Leben anwenden von dieser Geschichte. Wenn ich es angewendet habe, dann schauen, wie kann ich diese Freudensbotschaft, Osterfreudensbotschaft, jetzt anderen weitergeben. Sei es Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, was auch immer. Weil wie kann ich dieses jetzt weitergeben, dass Jesus wirklich lebt? Amen.